Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Bei Mir san Tier geht's heute um Tiere, die man vor allem als Schwimmabzeichen kennt. Naja, es gibt viele Tiere, die auf Schwimmabzeichen sind. Ente, Frosch, Schildkröte, Pinguin sogar. Aber natürlich das Typischste, um das geht's, um das Seepferdchen. Denn seit kurzem, seit ganz wenigen Wochen erst, gibt's wieder Seepferdchen hier in Hellerbrunn. 10 Seepferdchen sind in einem Aquarium, natürlich im Aquariumbereich, im Mittelgang zwischen Quallen und Hai, sage ich mal. Das sind die zwei, die man sofort erkennt. Und da dazwischen ist das Becken der Seepferdchen. Ja, und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Am Mikrofon begrüßt euch Mischard Rautz. Und wir wollen natürlich alles über die Seepferdchen hören, die ja so besondere Tiere sind. Und auch über Nachwuchs hier in Hellerbrunn werden wir hören bei den Seepferdchen. Und auch über ein Artenschutzprojekt, das auch ganz eng mit denen verknüpft ist. Ja, und neben mir steht Erik Diener, als Kurator zuständig für Aquarium und Artenschutz und damit natürlich heute der perfekte Gesprächspartner. Hallo Erik.
Hallo.
Die Seepferdchen, das sind schon irgendwie super besondere Tiere, oder? Also sie haben wirklich diesen Pferdekopf, kann man fast sagen, natürlich ein Mini-Pferdekopf, wurmartig hinten, würde ich sagen, am Schwanz, und eigentlich sind es, glaube ich, wirklich Fische.
Genau, Seepferdchen sind Knochenfische, aber wenn man sich die anschaut, dann sehen die so aus, als wären die aus ganz vielen verschiedenen anderen Tierarten zusammengebastelt. Der Kopf mit dieser ganz, ganz, ganz langen Schnauze.
So ein bisschen eine Entenschnauze fast.
Ja, so eher wie so ein Schlauch, um was einzusaugen. Damit saugen die auch kleine Futtertiere ein.
Elefantenrüssel können wir auch noch nehmen.
Ja, so eine Art Rüssel ist es, genau. Dann haben wir diesen langen gebogenen Hals, der wirklich ausschaut wie bei einem Pferd. Dieser lange Schwanz, der zum Greifen geeignet ist. Das ist wie ein Chamäleonschwanz, finde ich. Und dann hat man überall diese kleinen Flossen, woran man dann doch schon erkennt, dass es ein Fisch ist.
Ganz viele kleine, sieht fast wie so ein Kaktus aus, könnten auch so Stachel sein, sind aber Flossen.
Teils, teils. Also was wir hier am Kopf und am Rücken sehen, diese ganzen Stacheln und Fortsätze, die sind nicht dazu da zur Fortbewegung, sondern die lösen die Konturen von dem Seepferdchen in der Umgebung auf. Zur Tarnung sind die da. Tarnen sich im Prinzip so als Algenpolster und die leben ja in einer Umgebung, die aus Algen, Seegras und so weiter besteht, und so tarnen die sich vor ihren Fressfeinden.
Grünlich, orange, durchsichtig, schwierig, Hautfarben.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Und zwar passen die ihre Färbung ihrer Umgebung an. Nicht sofort, wie jetzt ein Chamäleon, dass die sich sofort umfärben können, sondern es passiert über mehrere Wochen. Die nehmen schon wahr, welche Farbe die Algen haben oder wo auch immer sie sich gerade dran festhalten, und bilden dann langsam Pigmente, um sich daran anzupassen. Und deswegen sind die so richtig gescheckt, verschiedene Braun- und Grüntöne, ebenso wie dieses Seegras, was sich hier drin im Aquarium befindet. Auf dem Seegras, welches ja grün ist, wachsen ja aber Braunalgen, das heißt, es ist auch so grün, braun, gelb gefleckt, und dem passen sich die Seepferdchen so langsam an.
Okay, aber zum Glück hat man ja 10 hier drin, da sind irgendwie zumindest mal, auch wenn sie sich gut tarnen, kann ich jetzt mal 3 entdecken, also irgendwelche sieht man immer. Die sind so Zeigefinger groß in etwa von der Größe. Ich habe nachgelesen, es gibt Seepferdchen, die sind nur so groß wie ein Gummibärchen, also super, super klein. Da bin ich ein bisschen froh, dass ihr einen Tick größere genommen habt hier. Aber auch so groß wie mein Schuh. Ich habe Schuhgröße 46, also wirklich richtig, richtig riesige Seepferdchen gibt's auch.
In den Korallenriffen leben eher kleine Arten, die sich da zwischen den Spalten von den Korallen in den Felsen verstecken. Und in den kalten Meeren kommen eher größere Arten vor. Wir haben hier das Zebraschnauzen-Seepferdchen.
Das Zebra ist sozusagen auch noch, zumindest im Namen drin.
Genau, wenn man sich das anschaut, sieht man, dass vom Kopf an bis zur Schnauzenspitze eine schwarz-weiße Streifung besteht. Also das sind keine Seepferdchen, sondern kleine Seezebras. Und die kommen natürlicherweise von den Philippinen und leben dort im relativ flachen Wasser in den dort vorkommenden Seegraswiesen. Das heißt, wir brauchen ein Salzwasser, das auch schön angenehm warm sein sollte, so zwischen 24 und 26 Grad ungefähr.
Oh ja, die sind mir sympathisch.
Ja, genau, da könnte man sich reinlegen, wenn es nicht so klein wäre. Und was bei den Seepferdchen besonders herausfordernd für uns in der Pflege ist, ist ihre Art und Weise, sich zu ernähren. das Spezielle an Seepferdchen ist, dass das Augentiere sind, das heißt, die reagieren auf Bewegung. Also fressen die eigentlich nur lebendige Sachen. Aber da wir natürlich nicht permanent lebendige kleine Garnelen und Krebse hier reintun können, weil da ja eine Filterung drin ist, dann würden die ja aus dem Wasser wieder rausgefiltert werden.
Oh.
Haben wir uns was einfallen lassen müssen. Die bekommen bei uns ja verschiedene Schwebegarnelen als Fütterung und die kriegen wir eingefroren. Und damit die nicht einfach direkt wieder in den Filter reingesaugt werden, müssen wir die dahin bringen, wo die Seepferdchen die auch fressen können. Und deswegen haben wir uns selbst geplant und selbst mit einem 3D-Drucker gedruckt einen kleinen Futterautomat.
Nein, echt? Den habt ihr sozusagen selber entwickelt und dann gedruckt?
Genau, ein Kollege von uns hier aus dem Aquarium, der hat seinen 3D-Drucker zu Hause angeschmissen und hat uns dieses Rohr hier gebastelt, unten mit diesem Trichter drin. Das heißt, man kann oben diese Garnelen einfüllen.
Sieht aus, würde ich jetzt einfach mal sagen, fast wie so ein Minigolfschläger von der Art, bloß dass ein Schlauch ist sozusagen, wo der Griff ist.
Genau, und oben füllt man das Futter ein. Die Garnelen, die sinken dann langsam durch dieses Rohr nach unten. Du siehst ja, ein Seepferdchen hat sich direkt hier schon positioniert und steckt seine Schnauze da in das Rohr rein. Und wenn die Garnelen nach unten sinken, wandern die sozusagen nicht in den Sand oder schwimmen dann irgendwie durchs Wasser rum.
Sondern auf den Golfschläger unten sozusagen?
Genau, die sinken da unten ab und die Seepferdchen wissen, da können die hinkommen und saugen dort ihr Futter ein.
Die Mini-Garnelen, ich sag jetzt ein bisschen was Ekliges, sehen so von der Größe aus wie vielleicht so ein Fingernagel, den man abgeschnitten hat.
Und das Besondere an Seepferdchen ist auch, dass die ständig Futter brauchen, weil die haben nämlich keinen Magen.
Keinen Magen? Das war ungeschickt.
Das ist ungeschickt, wenn man viel auf einmal fressen will. Das heißt, die können eigentlich immer nur ein, zwei von diesen Garnelen einsaugen und dann müssen die kurz Pause machen und dann können die erst das nächste Futter aufnehmen.
Wenn es dann schon verdaut ist oder was? Hä, die Vorstellung ist super, super weird irgendwie, keinen Magen zu haben.
Ja, es hat halt natürlich für solche Tiere, die als Lauerjäger irgendwo an so einer Alge hängen und warten, bis irgendwas vorbeischwimmt, ist es eigentlich eine ganz gute Strategie, dass man halt alle 10 bis 15 Minuten ein Futtertier aufnimmt, aber das dafür den ganzen Tag. Und das müssen wir natürlich hier auch anbieten. Das heißt, dieser Futterautomat gewährleistet, dass die Seepferdchen permanent Futter zur Verfügung haben und nicht nur dreimal am Tag, wenn jemand vorbeikommt und ihnen was reinstreut.
Uiuiui, das stelle ich mir aber auch wirklich, ist dann eigentlich, dein Leben ist so ausgelastet. Und was machst du dein Leben lang? Ich futter halt alle 10 Minuten.
Genau, einem Seepferdchen wird es eigentlich nie langweilig.
Man sieht sogar Kaumuskeln, habe ich den Eindruck, in der Backe.
So richtig durchkauen tun die das nicht mit Zähnen, sondern die befördern das nach hinten. Die haben ja so ein Maul, das wirklich wie so ein dünner Schlauch ist. Und wenn die ihre Backen bewegen, da wo bei uns die Kaumuskeln sitzen, dann erzeugt es einen Unterdruck. Und die saugen dann sozusagen unter hohem Druck Wasser ein und dadurch wird das Beutetier auch ins Maul befördert. Dann arbeiten die mit diesen Muskeln weiter. Dann wird das Beutetier runtergeschluckt und das Wasser wird über die Kiemen wieder nach außen geströmt.
Jetzt sind Erik und ich bei den Seepferdchen gerade unterbrochen worden von Tierpfleger Joe, der hier mit einem Art Staubsauger angerückt ist und zu den Seepferdchen will. Hi Joe.
Hi, grüß dich. Ich tue jetzt absaugen bei den Seepferdchen. Also ich tue ein bisschen einen Wasserwechsel machen.
Wasserwechsel bei den Seepferdchen. Wie oft macht man das denn?
Es kommt darauf an, wie viel man füttert. Aber da wir von den Seepferdchen immer wieder Junge haben wollen, müssen wir ein bisschen mehr füttern. Und bei mehr Füttern kommt da hinten mehr raus. Und das müssen wir leider absaugen. Wir haben einen langen Schlauch mit vorne einer Mulmglocke, sagt man im Fachjargon dort. Und mit dieser Mulmglocke können wir quasi den Sand leicht die Oberfläche absaugen, beziehungsweise den Sand leicht einsaugen und dann der Dreck geht raus und der Rest fällt wieder zurück. Jeder, der wo in der Aquaristik da tätig ist, kennt das.
Der Joe ist jetzt auch auf einer Leiter und also von oben ins Aquarium rein. Und jetzt wird... Och, jede einzelne Alge wird da abgesaugt.
Genau. Der Dreck landet immer da, wo man nicht haben will, zwischen den Algen.
Da gehen die gerne aufs Klo.
Ja, da bleibt einfach, weil da die Strömung weniger ist, bleibt einfach der Dreck liegen oder der Abfall liegen und den sauge ich jetzt ab.
Oha, jetzt kommt hier auch das Seepferdchen angeschwommen. Nicht, dass du das Seepferdchen erwischst, das wäre ja schlimm.
Ja, die Seepferdchen muss man ein bisschen aufpassen, dass man die eben nicht absaugt, aber genau deswegen kann man den Schlauch eben abknicken und dann sauge ich da nichts ein.
Oh, und was passiert jetzt noch?
Naja, nach dem Absaugen muss man natürlich wieder auffüllen und jetzt habe ich die Leitung langsam aufgedreht und jetzt pumpt die Pumpe das Salzwasser, das wo wir hinter den Kulissen hergerichtet haben, nach vorne und füllt uns das Becken wieder auf.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Diese Folge wird präsentiert von Nui Ice Cream Adventure, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellabrunn.
Das Seepferdchen-Aquarium ist jetzt wieder tippitoppi sauber und Kurator Erik Diener ist immer noch neben mir. Jetzt weiß ich bei Seepferdchen auch, es gibt eine Besonderheit, was den Nachwuchs angeht, nämlich die Männchen tragen die Eier aus.
Ja, das kann man so sagen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese zwei hier anschaut, also die hängen beide mit ihrem Schwanz an der gleichen Pflanze dran, da siehst du, dass eins ein bisschen kleiner ist, eins ist ein bisschen größer und das Größere hat so einen ganz dicken Bauch, das was jetzt sich hier so nach links dreht.
Und ich hätte jetzt gesagt, es hat ein bisschen mehr gefressen, aber ich weiß ja, hat keinen Magen, also gibt's andere Gründe.
Diese Verdickung am Bauch, das ist eine Bruttasche. Das heißt, es sind zwei Hautlappen, die so in der Mitte aneinander gewachsen sind. Da ist so ein Schlitz drin. Damit können die Eier, die vom Weibchen gelegt werden, aufsaugen. Das heißt, die können so 10 Eier legen, bis zu 200, je nachdem, wie viel das Weibchen an Futter bekommen hat und wie groß das Weibchen natürlich auch ist. Und die werden dann von dem Männchen in dieser Bauchtasche mit Frischwasser versorgt, ungefähr 2 Wochen lang. Und dann schlüpfen irgendwann die kleinen Seepferdchen drin. Und dann merkt das Männchen, dass da Bewegung in der Bauchtasche drin ist und dann bekommt es richtig sowas wie Wehen. Also das haben wir auch hier letztens beobachten können. Total spannend, weil dann kriegt er so richtige Bewegung im Bauch. Und die
pulsiert das so richtig.
Genau, die Bauchmuskeln zucken und der krümmt sich und du siehst richtig an, okay, der hat jetzt richtig Bauchschmerzen und dann presst er und presst und presst und dann kommt mit einem großen Schwall kommen dann diese jungen Seepferdchen da rausgeschossen.
Endlich mal Wehen für die Männer.
Ja, genau. Also das sieht richtig unangenehm aus.
Ja, da staunen wir beide natürlich besonders.
Ja, also sie werden ja sozusagen zweimal geboren. Einmal vom Weibchen und dann, wenn sie geschlüpft sind, nochmal vom Männchen.
Es kommen jetzt immer mehr Seepferdchen dann hier bei euch?
Die haben keine so richtige Fortpflanzungssaison, weil die ja in den Tropen leben, wo es im Prinzip keinen Sommer, Winter gibt. Das heißt, die können kontinuierlich Eier legen. Alle paar Wochen ist das Weibchen wieder eiablagereif. Das heißt, wir kriegen da schon relativ viel Nachwuchs. Und das Besondere ist tatsächlich, dass als wir die bekommen haben, Anfang Juni, hatten wir keine 2 Wochen, bis hier die ersten Jungtiere im Aquarium plötzlich umeinander geschwommen sind.
Wenn die jetzt dauernd Junge kriegen, haben wir dann irgendwann hier 100 Seepferdchen und haben die genügend Platz und so weiter?
Bei dieser Art handelt es sich um eine sehr stark gefährdete Art. Die wird in der Natur in riesigen Mengen abgesammelt für die traditionelle chinesische Medizin und sind natürlich gar nicht so einfach in der Nachzucht. Das heißt, hier arbeiten wir natürlich mit anderen Zoos zusammen, um eine Population aufzubauen. Und das heißt, jetzt ist noch jedes junge Seepferdchen willkommen.
Das heißt, ihr gebt die Seepferdchen dann ab, wenn es jetzt für das Aquarium hier zu viele werden?
Ja, in dem Aquarium haben wir jetzt 10 Stück, damit ist es eigentlich ganz gut besetzt. Und die Jungtiere müssen wir sowieso woanders hinsetzen. Das kann ich dir aber auch gleich zeigen.
Ja, machen wir gern. Wir sind mit Mir ist ein Tier mal wieder hinter den Kulissen des Tierparks. Ja, man kann sagen im Aufzuchtraum, im Aquarium. Und da sind Mini-Seepferdchen. Ja, so groß wie vielleicht mein Fingernagel und dünn wie ein Haar. Aber schon die Konturen ganz genau zu erkennen, so richtig Seepferdchen-typisch geschwungen.
Manche sind schon 2 Wochen alt. Dieses winzig kleine hier, was da so frei durchs Wasser treibt, das ist erst ein paar Tage alt. Und wenn du die mal vergleichst, dann siehst du, wie super schnell die auch wachsen. Und wenn man jetzt hier ins Wasser reinschaut, sind da überall so winzig kleine Pünktchen, die da rumschwimmen. Das sind Miniaturkrebse, sogenannte Artemien. Die kennt jeder, der früher mal das Yps-Heft gekauft hat. Das sind nämlich die Urzeitkrebse zum Selberzüchten. Und die werden von den kleinen Seepferdchen gefressen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir die hier haben und nicht in dem Aquarium bei den Erwachsenen, weil die brauchen eine hohe Dichte an Futtertieren, damit die überhaupt groß werden können.
Und jetzt, die Seepferdchen-Eltern sind da jetzt aber nicht so sauer, dass jetzt irgendwie die Kleinen weg sind oder machen sich Sorgen?
Mit dem Schlupf endet die Brutpflege. Das heißt, sobald die da die Bruttasche von dem Männchen verlassen haben, haben die eigentlich gar keine Lust mehr auf ihre Jungtiere. Würden die vielleicht sogar auch einsaugen und fressen, wenn sie denen zu nah vor die Schnauze kommen. Von daher ist es auch besser, wenn wir die jetzt hier in ihrem eigenen kleinen Aquarium haben.
Aha, also da ist jetzt nicht so die richtige elterliche Bindung, sage ich mal.
Nee, also ich glaube, die Wehen haben so wehgetan, dass der dann auch froh ist, wenn die Kinder weg sind danach.
Oi, okay. Ja, also hier sind in etwa, ich würde jetzt mal tippen, 20?
Ja, sehr gut getippt. 17 Stück sind es hier drin. Was auch ganz spannend ist, zu erkennen, dass es wirklich Dauerfresser sind. Wenn du die mal eine Minute beobachtest, dann siehst du, wie oft die zuschnappen und sich so einen kleinen Krebs einsaugen. Und die sind ja noch nicht so ganz ausgefärbt wie die Erwachsenen, sondern die sind noch so ein bisschen durchsichtig. Und wenn man hinschaut, fällt einem auf, dass die so ungefähr vom Hals bis hinten zum After innen drin leuchtend orange sind. Und das Orange, das ist das ganze Futter. Das sind die Krebse.
Mir sand Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Wir sind zurück bei den großen Seepferdchen und wollen jetzt natürlich auch noch über ein Artenschutzprojekt sprechen, das eng mit den Seepferdchen verknüpft ist und das hier von Hellerbrunn unterstützt.
Genau, die Zebraschnauzenseepferdchen kommen ja von den Philippinen und leben dort auf Seegraswiesen. Und die Seegraswiesen sind einer der Lebensräume, die massiv von der Zerstörung bedroht sind. Und da tun wir was, um dem entgegenzuwirken und bereits zerstörte Seegraswiesen wieder aufzuforsten.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, naja, die werden auch weggefangen sozusagen von Menschen. Aber es ist auch wirklich wieder, wie so oft leider, ein klassisches Lebensraumproblem.
Leider ist es so, dass gefährdete Tierarten hier oft viele Gefahren ausgesetzt sind. Die Seegraswiesen, das sind im Prinzip die Kinderstuben von ganz vielen verschiedenen Fischarten. Die kommen dahin, um abzuleichen, und die Jungfische wachsen da heran. Das heißt, es ist für die Fischerei ein sehr wichtiger Ort. Da kann man sehr gut Speisefische fangen, aber auch Garnelen, Seegurken. Da gibt es so bestimmte Würmer, die auf den Philippinen auch zum Essen gesammelt werden. Und das heißt, es ist eigentlich ein total wichtiger Lebensraum für die Lokalbevölkerung, die dort lebt. Und die lokale Bevölkerung, die nutzt auch diese Seegraswiese so, ohne sie zu zerstören. Sobald aber das kommerziell genutzt wird, das heißt dann ein bisschen größeres Fischerboot hinkommt und dann Netz hinterherzieht, und das ist dann meistens sogar noch ein Schleppnetz, dann bleibt von der Seegraswiese hinterher nichts mehr übrig.
Bei Korallenriffen weiß man irgendwie, boah, super krasser Lebensraum. Seegraswiese klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Da unterschätzt man wahrscheinlich auch, wie wichtig Seegraswiese ist.
Ja, diese ganzen Lebensräume im Meer hängen ja total eng miteinander zusammen. Die Philippinen, die bestehen ja aus, weiß gar nicht, 16.000 Inseln oder so. Und das sind ganz viele winzig kleine Inseln. Und von der Insel bis ins tiefe Meer gibt es ganz viele verschiedene Übergangslebensräume. Es fängt an mit den Mangroven, dann gibt es als nächstes im Flachwasser Seegraswiesen und dann beginnt sozusagen der Gürtel aus Korallenriffen um die Insel herum. Und es hängt alles miteinander zusammen, weil vom Land kommen ja Sedimente ins Wasser. Wenn es regnet, kommt dann der Schlamm, der wird ins Wasser reingespült und der wird durch diese Seegraswiesen festgehalten. Das bedeutet, die Insel befestigt sich außenrum selbst. Wenn es die Seegraswiese nicht mehr gibt, dann bleibt der ganze Sand und Schlamm da nicht mehr hängen. Und die Insel fängt an, vom Meer weggefressen zu werden. Und gerade bei Klimawandel, steigenden Meeresspiegeln, hat die eine essentielle Funktion, dass einerseits das Korallenriff am Leben gehalten wird, weil durch Sedimente werden Korallen überspült und sterben ab, aber andererseits die Insel vor dem Meer geschützt wird.
Und was gibt's jetzt für ein konkretes Projekt, das ihr unterstützt? Also eigentlich wie beim Regenwald irgendwie eine Aufforstung oder sowas wieder?
Es ist in dem Fall Grundlagenforschung, wie man diese Aufforstung am besten machen kann. Weil Seegraswiesen sind überall auf der Welt massiv unter Druck. Und auf den Philippinen durch diese Schleppnetzfischerei ganz besonders, aber auch durch andere Bedrohungsfaktoren, die man gar nicht so ganz genau eingrenzen kann. Also es gibt auch Orte, da gehen die Seegraswiesen kaputt, ohne dass wir überhaupt wissen, warum.
Okay, also man ist sozusagen eher noch einen Schritt, bevor man überhaupt das ganze Aufforsten durchziehen kann.
Genau, richtig. Man muss ja erstmal testen, welche Methoden funktionieren, unter welchen Bedingungen funktioniert es am besten, welche Arten funktionieren gut. Und da haben wir zusammen mit der Universität von Puerto Princesa, das ist eine Stadt auf Palawan, was eine kleinere Insel auf den Philippinen ist. Und mit denen zusammen haben wir dann ein Projektgebiet ausgesucht. Und in diesem Projektgebiet sind die Seegraswiesen vor einigen Jahren verschwunden. Aber durch Satellitenaufnahmen kann man ja schon noch sehen, wo waren die denn mal. Und haben dann dort auf diesen Flächen, wo die verschwunden sind, verschiedene biologische und physikalische Daten erhoben und haben dann eine Probeaufforstung mit verschiedenen Arten gemacht in so 100 mal 100 Meter Plots.
Und jetzt wird sozusagen dann getestet, welche von denen ist am sinnvollsten und dann hofft man, dass man das sozusagen dann auf viele Orte übertragen kann.
Genau, richtig. Die Methodik hat man ja erhoben, hat verschiedene Methoden ausprobiert und jetzt im April wurde dann die erste Überlebensrate getestet, wie viel sind von denen überhaupt angewachsen. Und tatsächlich waren wir sehr positiv überrascht, weil auf einer von den Flächen sind fast 100% angewachsen und auf den beiden anderen Flächen sind auch über 90% angewachsen. Und jetzt muss man schauen, wie sich da die Biodiversität im Laufe des Jahres entwickelt. Und dann kann man eigentlich identifizieren, welches ist die erfolgreichste Methode.
Und wie kam die Zusammenarbeit da zustande mit so einer Uni, die auf den Philippinen ist? Also denkt man ja auch, okay, wie kommt es denn zu so einer Kooperation zwischen dem Tierpark hier in Süddeutschland und einer Uni an den Philippinen?
Ja, das hat über mehrere Ecken stattgefunden. Also vor 5 Jahren war ich dort mal im Rahmen von einem ganz anderen Projekt. Da gibt es nämlich auch eine Vogelart, den Rotsteißkakadu auf der Insel, der auch nur noch dort vorkommt. Und da haben wir im Prinzip ein Projekt gemacht, um den zu erforschen, um den zu schützen, auch mit der Uni zusammen und mit einer lokalen Artenschutzorganisation, die Katala Foundation. Und so kam dann der Kontakt zustande und so hat sich diese Idee, diese Projektidee entwickelt.
Ich bin heute wirklich wieder total begeistert, was hier alles im Tierpark passiert. Durch deine Connections zu so einer Uni auf den Philippinen, dann hier der 3D-Drucker von dem Tierpfleger, der zum Einsatz kommt für die Seepferdchen. Also super spannend und man sieht auch wieder, ein Tier nur in Hellabrunn, aber was alles dahinter steht, von die Anlage richtig zu bauen, aber auch natürlich die Artenschutzprojekte, um die Tierart zu fördern. Vielen Dank dir, Erik, dass du uns das alles gezeigt und erklärt hast.
Ich danke auch.
Das war's dann also mit mir, Santier, für diesmal. Ich hoffe, ihr seid genauso baff über diese crazy Seepferdchen wie ich. Und wer noch mehr Mir Santier hören will, ich empfehle euch heute mal Folge 63, ist also schon ein bisschen her. Da waren wir auch im Aquarium und es ging um die Haie. Wie sind die nach Hellabrunn gekommen? Ein Haitransport, auch eine wirklich besondere Sache. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz. Schön, dass ihr dabei wart und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.